auch wenn der Versuch Jesu mit seinen Jüngern einen kleinen Ashram aufzumachen ja erstmal nicht geklappt hat und es von daher nahe läge, darüber zu reden, möchte ich was heute zur Lesung sagen, weil ich diese Lesung fundamental finde und ich auch glaube, dass sie unmittelbar mit dem zu tun hat, worum es hier ja hoffentlich geht. In der Lesung ist zunächst mal davon die Rede, dass die Heiden, Paulus schreibt natürlich aus seiner judenchristlichen Perspektive an die Heiden, erinnert euch, dass ihr einst Heiden wart und von denen, die äußerlich beschnitten sind, Unbeschnittene genannt wurdet. Damals wart ihr von Christus getrennt, okay, der Gemeinde Israels fremd und vom Bund der Verheißung ausgeschlossen. Ihr hattet keine Hoffnung und lebtet ohne Gott in der Welt. Ihr wart eben fern. Und dann ist sogar die Rede von einer Juden- und Heiden-trennenden Wand der Feindschaft. Es ist so, dass Religionen geeignet sind, Menschen auszugrenzen, zu trennen. Wir können das bis in unsere Tage sehen. Also vor dem Konzil war einer der katholischen Sprüche, außer der Kirche kein Heil. Im Grunde redet die Lesung davon, das ist ja nicht ganz falsch. Wir haben das folgendermaßen verstanden. Wer nicht katholisch ist, kommt in die Hölle. Kirche ist katholisch und wer nicht zur katholischen Kirche gehört, hat kein Heil. Kein Heil heißt Hölle, Ausgrenzung. Oder wenn ihr umgekehrt im Islam, gut, die Position ist nicht ganz klar, gegenüber den Ungläubigen Toleranz oder rüber ab, weg mit denen. Judentum, worauf sich Paulus bezieht, wer nicht dazugehört zum auserwählten Volk, das Volk, das Gott sich auserwählt hat, das Gott nahe ist, ja, der ist halt fern von Gott. Der hat mit Gott nichts zu tun. Und Gott nahe sein heißt Gesetz halten, Beschneidung, vor allen Dingen auch koscher essen. Wer nicht beschnitten ist, nicht koscher ist, kann man vergessen. Die Kraft, ich meine, Menschen, wir machen das immer. Wer Fan des ersten FC Köln ist, der kann nicht, und das auch entsprechend bekundet, der geht wahrscheinlich besser nicht in die Fankurve des VfB Stuttgart oder sowas, ja. Also wir haben das überall, bei Religion ist es, glaube ich, insofern nochmal besonders scharf, weil es um das Wichtigste geht, um Gott. Das ist zwar jemand, der vordergründig nicht so auftaucht. Da geht es um Kaufen und Verkaufen und Konsumieren und wohin fahre ich, was esse ich, was trinke ich, was leiste ich mir, was kann ich mir leisten und. Ja, wie geht es mit der Arbeit, Beziehungen. Also der taucht so vordergründig gar nicht auf. Und doch ist es das, was die Menschen, ob sie wollen oder nicht, und ganz egal, wie sie sich dazu verhalten oder zu dieser Vokabel, total bewegt. Um nur zwei kleine Hinweise zu geben, von Augustinus stammt der schöne Satz: Unruhig ist mein Herz, bis es ruht in Gott. Das kennen wir, Unruhe. Wir sind dauernd, fehlt uns was. Kaum habe ich den Bauch voll und bin ausgefüllt bis zu den Zähnen, Stunde später denke ich, oh, ein Apfel geht noch. Kaum denke ich, ah, jetzt habe ich es endlich gefunden, das ist es. Ja, lass mal ein paar Wochen, ein paar Monate, ein paar Jahre vergehen. Naja. Es gibt einfach nichts auf dieser Erde, was uns permanent satt macht. Aber unser Suchen danach hört nicht auf. Was uns antreibt, was wir suchen, ist letztlich Gott, nenne ich Gott. Oder noch ein anderes Beispiel, Nietzsche. Eine Konsequenz, also der fröhlichen Wissenschaft, Gott ist tot, wir haben ihn getötet und so weiter, also wo Gott abgeschafft wird, eine Konsequenz davon ist die Wiederkehr des Immerselben. Und Nietzsche sagt, auweia, das ist hart. Es gibt keine Lücke mehr in der Welt. Es passiert nicht wirklich mehr was Neues. Wir essen, wir trinken, wir arbeiten, wir schlafen, wir zanken uns, wir lieben uns, wir fahren in Ferien, wir kommen wieder zurück, wir feiern Weihnachten, wir feiern Silvester, Ostern weniger, feiern wir wieder Weihnachten, wir funktionieren, es passiert einfach nichts mehr Neues, immer derselbe Scheiß. Es gibt kein Loch mehr. Es ist keine Offenheit mehr da. Es gibt nur noch, was es gibt und nichts darüber hinaus. Die Asiaten mit ihren Wiedergeburtslehren, die haben das kapiert. Die Wiedergeburt, das ist nicht super, da kann man nämlich nochmal von vorne probieren und hat dann eine weitere Chance. Und was ich jetzt nicht ausgekostet habe, dann im nächsten Leben. Es geht nämlich nur darum, wie komme ich da raus? Also, Nähe zu Gott heißt, Religionen wollen einen Weg zu Gott weisen. Und das ist total wichtig für uns. Und darum ist ganz wichtig, wie der geht. Du musst es so machen, so geht es weg. So entsteht die Sache mit der Ausgrenzung. Jetzt, nach der Lesung, ist durch Jesus was ganz Entscheidendes passiert. Ich habe mir das rausgeschrieben, also ist aus dem Text. Jetzt aber seid ihr Heiden, die ihr einst in der Ferne wart, in die Nähe gekommen. Christus vereinigte Juden und Heiden und riss die trennende Wand der Feindschaft nieder. Also da ist sozusagen das Trennende von Religion, das Religion hat, überwunden. Er hob das Gesetz samt seinen Geboten und Forderungen auf, um Juden und Heiden in seiner Person zu dem einen neuen Menschen zu machen. Er stiftete Frieden. Wir haben noch in die Schneebälle gegen die evangelischen Steine reingetan. Und versöhnte die beiden Juden und versöhnte die verschiedenen Religionen in einem einzigen Leib. Integration. Er hat in seiner Person die Feindschaft zwischen den Religionen getötet. In dem Fall zwischen Juden und Heiden. Stellt euch das mal vor. Er kam und verkündete den Frieden, euch den Fernen und uns den Nahen. Im Jahr 48-49 fand in Jerusalem das sogenannte Apostelkonzil statt. Da ging es um die Frage, Ja, die Heiden, wie ist denn das, wenn die Christen werden, müssen die dann vorher Juden werden? Also müssen die sich beschneiden lassen und die Speisevorschriften beachten? Wie ist denn das? Antwort: Nö, die müssen gar nichts. Die müssen an Christus glauben, wie wir auch. Stellt euch das mal vor. Stellt euch das mal vor. Guckt mal auf unsere Ökumene. Also jetzt sind wir immerhin in der Gnadenlehre wieder beisammen, aber natürlich nicht im Amtsverständnis. Denn den Josef und mich umgibt ein tiefer Graben, ein Seinsgraben. Wir funktionieren, wir machen hier nicht irgendeinen Job, wir sind ganz andere Leute als ihr. Das ist bei den Evangelischen nicht, da wird es schwer sein, zusammenzukommen. Baptisten, Taufe nur durch Untertauchen. Kindertaufe. Wir taufen natürlich die Kinder. Einheit der Christen. Und das schaffen die Apostel, Juden, gegenüber den Heiden. Das ist der helle Wahnsinn. So, das ist jetzt die Bühne. Die Frage ist jetzt, wie es zu dem hellen Wahnsinn kommt. Wie ist das passiert? Epheserbrief: Durch sein Jesu Blut, durch sein Sterben. Er versöhnte Juden und Heiden durch das Kreuz mit Gott. Durch ihn haben Juden und Heiden in dem einen Geist Zugang zum Vater. Wie ist das zu verstehen? Für die Juden war der Weg, die Gesetz, also das war die Lehre der Pharisäer, das Gesetz zu halten, die Reinheitsvorschriften, die Speisevorschriften, Beschneidung, der Weg zu Gott. Nach diesem Gesetz, nach dieser Auffassung wurde Jesus zum Tod verurteilt. Zum Tod verurteilt, er lästert Gott, er nennt sich Sohn Gottes, er muss sterben. Wir haben ein Gesetz und nach diesem Gesetz muss er sterben. In demselben Gesetz steht Deuteronomium 24: Wer am Pfahl hängt, ist verflucht. Also Zwischenresultat: Nach dem Gesetz ist Jesus ein von Gott Verfluchter. Wer glaubt, dass Jesus auferstanden ist, für den stellt sich die Lage anders dar. Auferstanden, von Gott verherrlicht, aufgefahren zur Rechten Gottes. Er ist Gott in irgendeiner Form, nah bei Gott, hat mit Gott zu tun, das stimmt wirklich, Gott ist sein Vater, er bleibt nicht im Tod. Wer das glaubt, dann folgt daraus, naja, dann bringt's das Gesetz nicht, stimmt nicht. Das Gesetz verurteilt den Sohn Gottes oder verurteilt einen, der irgendwie ganz viel mit Gott zu tun hat. Darum steht hier bei Paulus, Jesus hob das Gesetz samt seinen Geboten und Forderungen auf. Die bringen ja nichts. Das stimmt nicht. Die vermitteln nicht die Nähe zu Gott, die sie versprechen. Sondern es ist der Lebensweg Jesu. Wenn ich Voraussetzung, wenn das mit der Auferstehung stimmt, mit der steht und fällt alles. Wenn das stimmt, dann ist sozusagen durch die Auferstehung der Lebensweg Jesu von Gott beglaubigt. Das ist tatsächlich ein Weg in Auferstehung, in Herrlichkeit, in Einheit mit Gott, in Gottes Kind oder Gottes Sohnschaft. Da gibt es auch noch ein uraltes, mittelalterliches, da spielt eine Erlösungslehre eine Rolle von einem gewissen Anselm von Canterbury. Also im Mittelalter hat bis wirklich ins praktisch Ende letzten Jahrhunderts auch in der Theologie höchste Bedeutung gehabt. Jetzt hat sich die katholische Kirche davon distanziert. Die geht ungefähr so: Gott wurde durch die Sünde unendlich beleidigt und brauchte eine unendliche Sühne. Das kann kein endlicher Mensch schaffen. Deswegen gibt es den Gottmenschen, Jesus. Der kann die unendliche Sühne schaffen, schafft sie durch seinen Kreuzestod, und damit ist Gott wieder zufrieden. Und wir, die gläubige Masse, steht staunend daneben, hält das für wahr und feiert es im Kult, und ansonsten hat sie nichts damit zu tun. Also so wird es irgendwie nicht gehen. Also so an uns vorbei wird es einfach nicht gehen, sondern es geht um was anderes. Es geht darum, den Lebensweg Jesu nachzugehen, ihm nachzufolgen. Und auf diesem Weg Jesu geht es vor allem um den Gehorsam. Das kennzeichnet ihn, das macht ihn. Er war Rabbi und Heiler und weiß der Teufel und Prediger, aber er war vor allem der Gehorsame. Gehorsam wurde Mensch, und Gehorsam heißt im Philipperbrief Gehorsam bis zum Tod, ohne Grenze. Das Wort Gehorsam erschreckt uns gewöhnlich. Da denkt man ganz schnell an den Kasernenhof. Einer gibt an und muss ich halt machen. Bleibt mir nichts übrig. Da wird nicht gefragt, ob es mir gefällt oder nicht gefällt. Schert sich keiner drum. Rückgrat wird verbogen. Das ist Gehorsam. Das ist Gehorsam auf dem Kasernenhof, und das ist vielleicht auch Gehorsam in der Firma, und das ist der Gehorsam, den sich Obere gerne vorstellen, aber nicht Gehorsam gegenüber Gott. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund: Gott ist mir gegenüber kein Äußerer. Der ist nicht wie der Feld, also das ist keiner, der mir gegenübersteht und sagt: So, du machst jetzt mal. Es gibt zwar Leute, die mit dem Anspruch auftreten und sagen: Gott sagt, du musst jetzt so machen. Katholische Kirche macht es in vielen Punkten nicht ungern, aber da gibt es sowas wie das Gewissen dazwischen. Gott ist mir innerlicher als mein Innerstes, sagt wieder Augustinus. Da, also sozusagen, je mehr ich selber werde, umso näher bin ich an Gott. Das erreiche ich nie. Ich erreiche ja auch mein Selbst sozusagen nicht. Das liegt mir immer noch voraus. Aber sozusagen, je mehr ich ankomme bei dem, der ich in Wahrheit bin. Wir wissen nicht genau, was das ist, aber wir haben eine Vorstellung, dass es sowas gibt. Umso näher komme ich irgendwie zu dem, was Gott ist und was Gott will. Und das bedeutet, dass der Gehorsam gegenüber Gott nichts ist, was mich mir entfremdet und mir das Rückgrat verbiegt oder ja, und entfremdet, sondern dass das etwas ist, was, das ist sozusagen das, was mich finden lässt. Also da sozusagen, wo ich gehorsam werde, finde ich mich als den, der ich in Wahrheit bin und von dem ich eine Ahnung habe, dass ich nur einen Teil dessen irgendwie lebe. Für diesen Gehorsam spielt darum eine entscheidende Rolle des Hören. Wie spricht Gott zu mir? Der heilige Ignatius würde sagen, er spricht zu mir in meinen inneren Bewegungen. In dem, was ich fühle, was ich wünsche, was ich hoffe, was ich befürchte, was mich ärgert, was mich bewegt, was mich umtreibt, was ich gern hätte, was ich auf den Tod nicht leiden kann und, und. Das ist das Feld, auf dem sozusagen eine unter den vielen Stimmen, vielleicht sogar noch eine verborgene, ist sozusagen die Stimme Gottes. Darum ist die Aufgabe, den Blick zu lernen, nach innen zu wenden, auf dieses Feld und alles, was da ist, erstmal zuzulassen. Ob es mir gefällt oder nicht gefällt, ob ich das angenehm, schön, heilig, gut oder sonst was finde oder soll nicht sein, darf nicht sein, weg damit, spielt keine Rolle. Prüft alles, haben wir gelesen. Alles prüfen heißt, muss alles erstmal da sein lassen, muss alles anschauen. Die schlimmste Dreckecke, da lag schon manchmal ein Taler. Das ist was total Entscheidendes, dass ich dem, was ist, Vorrang gebe vor dem, was ich denke, wie es sein soll, was gut ist und was schlecht ist. Das bedeutet im Klartext, da ist auch manches, was mir nicht so gefällt. Der nächste Schritt, und dabei habe ich auszuhalten. Da fängt die Geschichte mit dem Kreuz nämlich an. Das Kreuz Jesu ist nicht so zu verstehen, dass da oben im Himmel Gott Vater sitzt und sagt, ich plane mal, der leidet jetzt, das plane ich. Und unten der Herr sagt dann, ich glaube, er plant, ich muss jetzt leiden, naja, umgelaufen, naja, mach ich's halt. Sondern das war ja auch für Jesus ein Prozess, zu erkennen, wie sein Weg gehen kann oder wird oder wahrscheinlich geht. Und das war ein Prozess, zu diesem Weg Ja zu sagen. Aber das hat ihn keiner gezwungen. Bei der Messe nachher wird es heißen, als er aus freiem Willen das Leiden auf sich nahm, sich dem Leiden unterwarf. Wir kennen alle sowas wie, das muss ich jetzt, ich habe mal einen kleinen Betrug gemacht als Student bei einer Klausur, da musste ich Aufsicht führen und habe meiner Geliebten die Lösung von der, kam nicht weiter, dann habe ich hier die Lösung von der Klausuraufgabe, ich habe mal Mathe studiert, zugesteckt und das hat weder die Liebe gekittet, und mir ging's schlecht, weil ich dachte, ich habe betrogen und mir wurde klar, also das so kann man sich die Freundschaft oder die Liebe nicht erkaufen, das geht nicht. Und ich habe meinen Arbeitgeber beschissen. Da bin ich also sowohl zur Freundin als auch zum Arbeitgeber und habe gesagt, hören Sie mal, ich habe Folgendes getan. Ich habe der die Lösung zugesteckt. Das ist mir nicht leicht gefallen. Ich habe mich geschämt. Aber mir war klar, ich muss das machen. Und wenn es die Rübe kostet, und wenn es denn, ich muss das machen, ich muss es einfach machen. Das kennen wir alle. Und so wurde für Jesus klar, und ich kann mich hier nicht absetzen über den Ölberg, ich muss den Weg durch Leiden und Tod gehen. So ist es. Spaß macht's nicht, aber man muss manchmal Sachen einfach machen. Ja. Und hier beim Hören muss man aushalten. Bei diesem Aushalten passiert ganz viel. Die Dinge zeigen sich, wie sie wirklich sind. Sie lassen sich langsam unterscheiden. Unterscheidung. Man kriegt ein Gespür, aus welcher Quelle sie kommen. Gehe ich dahin und bekenne, ich habe geschummelt? Ja, weil ich gemerkt habe, nur so, dass, ja, ich muss dazu stehen. Sonst laufe ich dauernd mit meiner Scham rum. Man lernt zu unterscheiden. Der Prozess des Aushaltens läutert. Der ist nicht angenehm. Das ist ein bisschen Kreuz. Manchmal ein größeres bisschen. Da, wo jemand sitzt mit seiner Verlassenheit, mit seiner Angst, mit seiner Ohnmacht, mit seiner Verzweiflung, da, wo die Illusionen zerplatzen, die man Leben lang von sich oder vom Leben, von der Welt gemacht hat, da sitzt sich's nicht so gut. Aber so ist es. Vorrang der Wahrheit. Ich erkenne wirklich, was ist dabei. Mein Blick läutert sich. Ich erkenne, was Wirklichkeit ist. Der Weg Jesu endet nicht mit dem Kreuz. Und das ist meine Erfahrung und meine Überzeugung, dass auch der Weg unseres Aushaltens, ich rede eigentlich von dem, was wir hier üben, der endet nicht bei der Trümmerbeschau, sondern es passiert was Neues. Guckt das Kreuz, das da liegt, da kommt, wo die Arme sich kreuzen, da bricht es auf und es kommt eine Perle heraus. Eine Perle, was hat die, wie kommt die an das Kreuz? Was Vollkommenes, was Rundes, was Kostbares. Das passiert. So wie wir bei Tagore gelesen haben, dass die Nacht durchbrochen wird. Und wie aus goldenen Quellen die Stimme Gottes uns erreicht. Was passiert ist, es findet menschlich gesehen Integration statt. Etwas, was ich bisher nicht sehen konnte und wollte, das wird ein Teil, fängt an, ein Teil meines Lebens zu werden. Und geistlich gesprochen findet etwas ja wie Erfahrung von Gottes Kindschaft statt, von Gottes Erfahrung, von Erfahrung der Einheit mit Gott, halt Auferstehung. Das ist der Weg Jesu. Und das ist der Weg, den wir hier versuchen zu leben und zu üben. Das ist der Weg, zu dem euch die Methode, wie wir hier meditieren, anhalten will. In dieser Auferstehung passiert mehreres. Erstens Friede. Der Friede ist eine Gabe des Auferstandenen. Der Friede entsteht dort, wo ich etwas zu Ende durchgestanden habe. Da, wo ich mit etwas ans Ende gekommen bin. Da ist Friede und Versöhnung. Und das andere, dass genau in diesem Weg durch das Kreuz der Geist freigesetzt wird. Durch ihn haben wir Juden und Heiden in dem einen Geist Zugang zum Vater. Es ist dieser Geist der Hingabe, der sozusagen das Übliche ist, wenn die Spannung genügend steigt, dann irgendwie Ablenkung weg, Flucht, Angriff, wir wollen es uns angenehm machen. Der Geist ist von der Art, und wenn es unangenehm ist, dumm gelaufen, das gehört auch zum Leben. Die Wirklichkeit ist anscheinend so, ist nicht nur angenehm. Auch das Böse, das Schlechte, das Unangenehme ist Teil des Lebens. Da ist Gott genauso wie im Schönen. Die Lektion gilt's zu lernen. Es ist der Geist der Hingabe an die Wirklichkeit, wie sie ist. Gleich wie ich die finde. Der Geist, der versöhnt.